Die Musik kennt ihr schon und damit herzlich willkommen zurück zum Team Deutschland Paralympics Podcast. Diesmal ist es Folge 2 an Tag 1 und auch der wird wie diese ganzen Folgen präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und auch diesmal bin ich nicht alleine. Jeden Tag habe ich ja vielleicht mal auch die gleichen Leute, vielleicht aber auch neue dabei. Diesmal ist es Neil Körger von der Deutschen Sportmarketing. Grüß dich, Neil.
Hi.
Die meisten oder ich hoffe die meisten, die diesen Podcast folgen, kennen Neil auch schon, denn du warst in Paris schon immer Co-Host.
Richtig.
Das heißt, eigentlich ist das für dich ja hier gutes, alles normales Fahrwasser.
Ja, es ist schön. Irgendwie ist es schön, wieder hier zu sein und nicht mehr nur zuzuhören, sondern auch mal wieder selber sozusagen dabei zu sein und einen Teil dazu beizutragen.
Aktiv zu sein, leisten zu müssen.
Ja, schon. Ja, stimmt.
Doch. Neil, es ist soweit. Es ist erst Tag 1, aber es gibt schon 4 Medaillen. Mhm. Einmal Gold, dreimal Bronze, da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Gold für Annalena Forster in der Abfahrt, 500stel Vorsprung. Wir hören uns erstmal kurz an, was sie selbst dazu sagt.
Ja, das war ja wohl der perfekte Start in die Spiele, oder?
Absolut. Anders kann man es nicht sagen. Einfach krass. Also klar, ich wusste, es kann passieren, aber ich wusste auch, wie stark die anderen sind. Und das, als Audrey schon 2 Zwischenzeiten vorne war, dachte ich, habe ich eigentlich schon damit abgehakt, dass es heute noch Gold wird. Aber irgendwie unten raus hat es dann doch noch gereicht. Das ist echt krass.
Ja. Das war ein ganz schöner Krimi, nicht wahr?
Das war ein richtiger Krimi. Ja, aber manchmal hat der eine die 500, manchmal der andere. Das ist unser Sport und ich finde es unheimlich geil, wenn solche Rennen laufen wie heute, wenn man es so knapp hat. Weil du weißt einfach, du hast dein Bestes gegeben und dann hast du es nicht mehr in der Hand. Und ja, das ist dann das Schöne, wenn es dann mal so und so ausgeht. Also,
ja. War das denn aus deiner Sicht ein perfektes Rennen heute?
Auf
oder
gar
nur ein perfektes
Fall.
Ergebnis?
Das Ergebnis ist perfekt. Das Rennen selber war sehr wild. Also ich hatte ein paar Ausritte, wo ich schon dachte, oh Gott, das darfst du dir eigentlich nicht leisten. Aber ich habe den Ski dann trotzdem weiter versucht laufen zu lassen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, ja. Deswegen hat es dann doch noch gereicht, ja.
10 Medaillen hat sie jetzt insgesamt. 4 Disziplinen kommen noch. Und sie hat heute, vielleicht hört ihr im Hintergrund auch noch so ein bisschen Musik. Wir sind ja im Deutschen Haus oben. Sie hat auch im Deutschen Haus heute gefeiert mit ein paar Leuten. Wie war so dein Eindruck von ihr?
Von ihr?
Sowohl nach dem Wettkampf, ich weiß nicht, ob du da die Bilder schon gesehen hast, und dann aber auch hier.
Ich habe sie tatsächlich direkt nach dem Wettkampf gesehen, weil ich war an der Wettkampfstätte und durfte mit ihr feiern, als sie dann im Zielraum war und durch die ersten Pressegespräche durch war. Dann habe ich sie sozusagen bei Family and Friends gesehen und auch durfte sie direkt in den Arm nehmen und sie war sehr erleichtert. Ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich sehr angespannt war vorher und sie hat es glaube ich auch gesagt, dass sie sich selber viel Druck gemacht hat und war dann sehr froh, dass es einfach funktioniert hat. Und dass es so knapp war, wenn man sich die Videos anschaut, dann sieht man ja auch, dass da so ein kleiner, unsicherer Moment drin war. Dann war das gar nicht so ein Selbstläufer heute.
Und sie hat sich auch danach in der kleinen Zone, in der man wartet, wie die anderen gefahren sind, auch mega gefreut. Ist auch nicht ihre liebste Disziplin,
nee, genau.
Diese Abfahrt. Und ich glaube, dann war das nochmal ein Stück besonderer.
Auf jeden Fall.
Es gab dann auch für sie jetzt schon direkt am ersten Tag den ersten sogenannten Metal-Moment.
Richtig.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, weil du organisierst die auch hier im Haus, was da genau passiert und was das genau bedeutet?
Also der Medal Moment ist natürlich dafür da, den Athleten, die hier einfach eine Medaille gewinnen, die Bühne zu bieten, die sie verdient haben, auf die sie da 4 Jahre hinarbeiten oder die letzten 4 Jahre dann hingearbeitet haben. Und wir bauen ihnen die Bühne, um sie dann im Deutschen Haus gemeinsam zu feiern, hier gemeinsam mit den Österreichern. Und es geht so los, dass die Athletinnen und Athleten mit, je nachdem, welche Medaille sie gewinnen, mit einem gold-, silbernen oder bronzefarbenen Citroën hier angefahren werden. Und dann bauen wir ein Spalier auf. Sven Voss, unser Moderator, heizt die Menge ein. Und dann dürfen die Athleten durch das Spalier auf die Bühne. Und dann schauen wir uns nochmal den großen Moment an. Und dann gibt es noch ein paar Fragen und dann wird gefeiert.
Es gab da auch jede Menge kleine verteilte Pappfähnchen zum Beispiel.
Richtig.
Oder Fahnen, also Stofffahnen, die dann geschwenkt werden und so weiter.
Kuhglocken sind mit am Start gewesen.
Ja, hier diese
war sehr laut.
Die Ratschen,
ja, genau.
Habe ich heute auch ein paar Mal gehört, vor allem dann natürlich aus der österreichischen Ecke, glaube ich,
ja.
Kamen die vermehrt. Hat auf jeden Fall gut Stimmung gemacht.
Total. Und das durften tatsächlich die Fans im Stadion oder an der Strecke nicht, weil da wurden ihnen diese Kuhglocken auch abgenommen. Also das ist hier relativ stark reglementiert, dass man hier nichts mit auf die Venue nehmen darf, sondern vorher alles nochmal abgibt. Deswegen meinte Annalena auch, dass hier die Stimmung nochmal besser war als an der Strecke selbst.
Aber ich habe mich auch schon gefragt, wieso? Sind das dann einfach Sicherheitsdinge?
Ich gehe davon aus.
Sonst bei Weltcups oder so ist das, glaube ich, nicht so streng reglementiert. Mhm. Und die Familie von Annalena meinte nämlich auch noch, bei vergangenen Paralympics war das eigentlich auch mal erlaubt, also Sachen mitzunehmen.
Ich glaube tatsächlich, dass es von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich ist und hier die Regelungen einfach so sind, dass man da auf Nummer sicher gehen möchte. Es werden auch Fahnen mit Stäben abgenommen. Also alles, was man als Wurfmaterial, als gefährdendes Material mitnehmen könnte, das wird vorher abgenommen. Das ist natürlich schade, aber irgendwo auch leider manchmal nachvollziehbar.
Das war es nämlich, genau. Es war die Fahnen, von denen sie gesagt hat, das war in Pyeongchang zum Beispiel und so noch möglich, da große Fahnen mit reinzunehmen. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, sowohl für die Athletinnen und Athleten selbst, weil die natürlich vielleicht sonst mit einer Kuhglocke ins Ziel fahren würden, aber auch für die Stimmung natürlich eigentlich so allgemein. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Umso schöner ist aber die Stimmung dann hier und für die Athleten ist der Moment hier im Deutschen Haus dann einfach nochmal viel beeindruckender, weil es hier dann wirklich laut ist, dann ist die Bude hier voll. Dann wird es hier richtig laut und das genießen die Athleten auch einfach sehr, wenn sie ihre Family und Friends um sich rum haben und dann gemeinsam Live-Musik auch irgendwie gespielt wird. Und das ist manchmal sind abgefahrene Momente hier im Haus, aber es macht schon immer sehr viel Spaß.
Man weiß eigentlich, was passiert, aber man weiß auch nicht, was passiert.
Nee, es ist irgendwie jedes Mal neu und jedes Mal überraschend und man muss sich irgendwie manchmal kurz die Augen reiben und sich denken, okay, passiert es gerade wirklich?
Ich erwarte da auch noch viel. Also ich denke, mit Österreich und Haus, vielleicht gibt es irgendwie noch Schuhplattlern oder so. Jetzt kam jemand mit dem Akkordeon, als wir angefangen haben aufzunehmen. Also ich glaube, da kann noch sehr viel passieren.
Es ist viel dabei. Ich bin gespannt, wann die erste Sacher-Torte durch den Raum fliegt.
Auch das.
Die gibt es, wenn die Österreicher eine Medaille gewinnen, dann kriegen die Medaillengewinner immer eine Sacher-Torte. Ja, mal schauen, wie lange das gut geht.
Heute gab es da auch schon die ersten zwei. Noch wurden die erstmal entgegengenommen.
Richtig.
Und noch nicht geschleudert.
Da, ich glaube, die Athleten waren noch ein bisschen überrascht vor der Situation und hatten die Sacher-Torten in der Hand. Aber auch die werden sich an die Situation ja ein bisschen gewöhnen oder wissen, was dann passiert. Also mal schauen. Es ist vielleicht das neue Champagner-Spritzen.
Sacher-Torten werfen. Wer weiß.
Wir geben Updates.
Das übrigens auch nochmal vielleicht der Hinweis, Team Deutschland Paralympics gerne auf den sozialen Kanälen folgen. Da würde man dann solche Sachen auch mal mitbekommen, wenn da oder was hier so passiert vor allen Dingen.
Auf jeden Fall.
Und auch Gäste dürfen wir ins Haus kommen. Also wer jetzt sagt, ach, ich habe doch Karten und bin doch da in Cortina, einfach mal reinklicken, Neil. Am besten, wo kann man sich da nochmal informieren?
Unter teamdeutschlandparalympics.de. Da gibt es dann den Bereich Deutsches Haus und dann gibt es da eine Ticketunterseite und da kann man dann Tickets kaufen.
Also
wenn wir nicht schon ausgebucht sind an einzelnen Tagen. Den Überblick habe ich nicht. Es gibt volle Tage, es gibt aber auch Tage, da kann man auf jeden Fall noch Tickets kaufen.
Und wir sind hier ja wirklich in so einer schönen Holzhütte. Die ist natürlich nicht unendlich riesig, aber bei dem guten Wetter kann man auch auf der Terrasse sein und so. Also so ein paar Tickets sollte es noch geben.
Auf jeden Fall. Und das Kuchenbuffet ist auch sehr lecker.
Bevor wir zu sehr abdriften, wir müssen ja noch über ein paar Medaillen sprechen, die heute passiert sind. Wir springen mal ein paar Kilometer weiter. Ein paar ist gut, denn es ist doch ein bisschen eine Strecke. In Tesero gab es heute 7,5 Kilometer Biathlon-Sprint.
Yes.
Und direkt 3 Medaillen für das deutsche Team. Wir fangen mal an, quasi chronologisch, wie sie gefahren sind. Bronze für Anja Wicker. 2 Fehler geschossen, 8 Sekunden Vorsprung auf Platz 4. Wir hören sie mal selbst.
Anja Wicker, du wolltest eine Medaille holen, du hast sie geholt im ersten Rennen. Wie fühlst du dich?
Ja, unglaublich. Also eben, ich wollte eine Medaille holen und das Ziel die letzten Wochen war es, im ersten Rennen zu schaffen, am ersten Wochenende zu schaffen, wenn meine Freunde da sind, wenn meine Eltern da sind. Und ja, ich habe ein breites Grinsen, weil ich es geschafft habe. Unglaublich. Hab super spannend gemacht noch mit den 2 Fehlern natürlich. Die letzte Runde war mega hart und es war mega eng bis zur Linie. Und ich habe nur gehofft, dass ich es noch ins Ziel retten kann. Ja.
Ja, 8 Sekunden war am Ende der Vorsprung auf Yunji Kim aus Korea, die 4 Fehler geschossen hat. Das war schon ein heißes Rennen jetzt am Ende, oder?
War ein heißes Rennen, ja. Sie ist einfach super stark. Dieses Jahr läuferisch, dass ich da noch so die 2 Fehler fast noch rausläuft auf mich. Ja, Wahnsinn. Aber ich bin froh, dass ich es gepackt habe. Und gut, ja, mit 0 hätte ich es mir leichter gemacht. Ja.
Hast du das fürs Team gemacht? So eine Medaille im ersten Rennen, das gibt Selbstvertrauen. Bundestrainer hat auch schon gesagt, wir wollen den Flo jetzt mitnehmen.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe die anderen motiviert und sie wollen mir nachziehen. Und ich hoffe wirklich, dass ich heute Nachmittag viel, viel Gesellschaft aus meiner Mannschaft bei der Siegerehrung habe.
Mhm. Du hast gesagt, Familie, Freunde, Bekannte sind da. Hast du es gehört? Hast du die Atmosphäre ein bisschen aufsaugen können?
Ich habe gehört, ja. Also es war auf jeden Fall Geschrei und ich habe auch, glaube ich, meinen Fanclub gehört und es war toll. Die letzten Spiele waren ja super leise im Stadion, deswegen war das schon mal eine coole Atmosphäre für unsere Verhältnisse. Und selbst wenn es nur in Anführungszeichen meine Leute gewesen wären, das hätte mir schon gereicht.
Vierte Medaille ist es insgesamt. 5 Chancen, wenn ich mich da nicht verzählt habe, hat sie auch noch. Andrea Esgau wird übrigens 8. über die 5 Kilometer Biathlon-Sprint. Anja Wicker ja auch irgendwie ein Urgestein, aus meiner Sicht ein Urgestein, schon viel, viel dabei, viel gewonnen, hat jetzt noch Chancen. Hast du davon was mitbekommen? Hast du da aus dem Umfeld was gehört?
Ehrlicherweise von ihr persönlich nicht, aber sie hat auch an ihrem Anzug nicht rumgeschnippelt. Ich habe von den anderen ein bisschen was gehört, aber von ihr direkt nicht.
Dann springen wir aber dahin mal, weil da warst du näher dran. Es folgte nämlich dann urzeittechnisch direkt Marco Meyer in der Klasse der Männer stehend und auch ihn wollen wir nochmal hören.
Wirkst vollkommen aufgeräumt, total cool. Wie sieht's in dir aus?
Ich kann es auch gar nicht richtig glauben. Ich war im Ziel und es waren noch nicht mal alle dort. Deswegen war im ersten Moment die Freude noch etwas verhalten, weil ich erst mal warten musste, bis alle anderen im Ziel waren. Deswegen, ich glaube, das Ganze zu realisieren, dauert noch ein bisschen. Spätestens wenn, glaube ich, die Medaille im Hals hängt, dann versteht man mehr, was gerade passiert ist. Ich bin einfach nur happy und freue mich, dass es so lief, gerade weil ich eben krank war. Ich wusste bis heute Morgen noch nicht, wie es mit mir aussieht, ob ich bei den Konditionen, bei Bedingungen so gut laufen kann, wie ich das kenne von mir. Aber es hat funktioniert, da bin ich sehr froh drüber.
0,2 Sekunden am Ende auf Wobczynski. Das hast du während der Strecke nicht gewusst?
Nein, das wusste ich Gott sei Dank während der Strecke. Ich wusste, dass es sehr, sehr knapp ist. Aber ich dachte, es geht um Sekunden und nicht um 0,2. Aber ja, es zeigt einfach, wie eng unser Feld mittlerweile ist. Also letztes Jahr bin ich Zweiter geworden mit 0,8 Rückstand. Jetzt bin ich Dritter mit 0,2 Vorsprung auf Platz 4. Mal läuft es so, mal läuft es so. Aber es ist ja schön, wenn die Wettkämpfe oder wenn jeder so nah aneinander ist, dann muss man sich auch einfach mehr pushen.
Wie hast du dich jetzt letztlich gefühlt auf der Strecke heute?
Gut, hat Spaß gemacht. Ich muss an mein maximales Limit gehen. Also ich hätte, glaube ich, kein Zehntel schneller laufen können. Aber ich bin gespannt, wie die Form sich über die nächsten Tage noch aufbauen wird. Hoffe ich zumindest.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Bester Deutscher danach war Steffen Lemke auf Platz 13 übrigens, das noch die Chronistenpflicht quasi. Aber Marco Meyer, das ist mir auch aufgefallen, wir haben es hier geguckt und habe gesagt, der hat total kurze Buchse an. Normalerweise ist beim Biathlon immer wirklich diese langen, engen Hosen und er hatte so eine ganz kurze, wie eine kurze Schwimmshorts fast schon. Was hat es damit auf sich?
Ja, die war sozusagen so nicht geplant, aber die Wetterbedingungen sind einfach relativ warm und dann hat Marco sich überlegt, und hat es aber vorher auch mit Adidas abgesprochen, also sie kriegen ja ihre Ausstattung zur Verfügung gestellt, hat es angefragt, ob das in Ordnung ist, wenn er das macht, aber er hat sich sozusagen seinen Anzug gekürzt und ist kurz zum Schneider geworden und die Länge der Hose hat er sich selbst ausgesucht. Also ich habe heute kein sozusagen mit unserer Adidas-Ansprechpartnerin gesprochen, die haben da keinen Einfluss drauf genommen, sie haben auch gesagt, er muss es auf eigene Gefahr sozusagen machen. Grundsätzlich sind diese Anzüge so gemacht, dass die im Idealfall auch einen Kürzen aushalten, aber jeder kennt es, wenn man da mal so irgendwie so eine Laufmasche hat, dann läuft die und in so einem Rennen hat man dann wenig Einfluss auf so eine Laufmasche und dann wäre es schwierig geworden.
Ja, eben, es ist keine Jeans, wo man sagt, ich schneide was ab und es passiert nichts mehr, sondern das ist ja sehr stretchfähig, dieses Material.
Genau.
Aber gut, er wird sich überlegt haben, vielleicht auch nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat.
Ja. Vielleicht ist er deswegen noch schneller gelaufen, weil er Sorge hatte, dass irgendwann weniger Anzug übrig bleibt.
Das hätte ich mich jetzt gefragt, ob nicht eigentlich diese, wie nennt man sie dann, Thermodynamik besser ist, wenn man eben eine Hose anhat. Also das hat ja auch nicht nur Wärmegründe, sondern hat das nicht auch, ich sag mal, technische Gründe, wenn man das so sagen kann.
Kann schon sein. Also bei den Schwimmern würde ich sagen, die rasieren sich dann halt die Beine und dann sind die auch relativ aerodynamisch. Ob er das dann dafür noch gemacht hat, das weiß ich nicht.
Also wer das weiß, schreibt es uns bei Social Media oder vielleicht in die Podcast-Kommentare, dass wir da irgendwie ein bisschen schlauer werden. Da habe ich auf seine Beine habe ich nicht geachtet.
Nee, so genau habe ich da auch nicht hingeschaut. Was ich weiß, ist, dass er noch einen Ersatzanzug gehabt hätte. Also hätte er jetzt beim Aufwärmen gemerkt, dass es gar nicht funktioniert oder sich irgendwie dieser Anzug auflöst, er hätte nochmal ein Set gehabt, langärmlich und langbeinig.
Also wer da mal drauf achten möchte, jetzt kennt ihr die Hintergründe. Also es hat hauptsächlich dann wahrscheinlich wirklich Wärmehintergründe, aber jetzt wisst ihr, es geht und es ist dann vielleicht sogar selbst gekürzt von den Athletinnen und Athleten, je nachdem. Wir springen mal nochmal zurück zu den Frauen quasi. Da gab es eine dreifache Platzierung in der Top 8 in der sehbehinderten Klasse. Platz 7, Link Hatzmeier, Platz 5, Johanna Rechtenwald und Platz 3 und damit Bronze. Leonie Walter, und die hören wir jetzt auch mal.
Leonie, herzlichen Glückwunsch, Bronze hier. Danke. Das hättest du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt erwartet vorher, oder war es doch so, dass du darauf gehofft hast?
Gehofft auf jeden Fall. Man gibt immer sein Bestes, aber ja, es war über den Sommer jetzt nicht immer abzusehen, dass es eine Medaille wird. Bin super glücklich, dass es am ersten Rennen schon klappt. Darauf will ich irgendwie aufbauen, nehme aber auch gerne auf jeden Fall mindestens eine Medaille eben heute mit heim. Und hoffe einfach auf die nächsten Tage, dass vielleicht noch was drin ist. Wir werden einfach sehen. Genau.
Schulter fühlt sich gut an?
Ja, noch. Ja, ist okay.
Okay, prima. Danke. Chris Krassmann, der Guide von Leonie. Ihr habt gestern noch relativ lange gearbeitet am Schießstand. Mhm. Relativ viel besprochen. Hat heute gefruchtet, oder?
Genau. Gestern haben wir noch mal was probiert. Haben vor zwei Tagen was am Anschlag noch verändert. Wegen den Schulterproblemen. Weil sie da jetzt beim Schießen auch Probleme hatte eben in der falschen Position, da haben wir nochmal was ausprobiert, gestern ewig noch im Training hin und her gemacht, aber ich denke, es hat sich heute bestätigt, dass es sich gelohnt hat, gestern nochmal ein bisschen länger draußen zu bleiben.
Hm. Wie fühlt sich das an, jetzt hier eine Bronzemedaille mitgenommen zu haben?
Sehr gut, vor allem war ich hinten am Schießstand, als ich zugeschaut habe, nach den 2x0 sehr, sehr zufrieden mit ihr, auf jeden Fall sehr glücklich, und dann konnte man nochmal die letzte Runde nochmal Gas geben und ein super Rennen einfach machen. Bin sehr zufrieden.
Super. Danke dir.
Danke.
Hinten raus, das war nochmal der Guide von Leonie Walter, Christian Krassmann. Neil, ich fand es schon irgendwie heftig, dass man so kurz vor dem Wettkampf nochmal so Änderungen vornimmt. Ne? Also er hat ja erzählt von diesem, da haben wir uns nochmal anders hingelegt und dann haben wir nochmal die Haltung des Gewehrs und so positioniert und haben gestern nochmal länger was gemacht und so. Also das ist doch eigentlich jahrelang oder monatelang eintrainiert, wie man das macht, und dass man dann nochmal was verändert. Hast du das irgendwie schon mal irgendwo mitbekommen? Ich finde das schon, ich find das schon irre.
Also ich kenne das, also natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber von den Biathleten, dass die manchmal an ihrem Gewehr dann irgendwie was verändern oder an ihrer Position, wie aufrecht sie da sind und solche Sachen, das habe ich schon mal gehört, aber jetzt auch nicht, dass man das am Tag vorher macht. Mich persönlich würde das ehrlicherweise auch relativ beunruhigen. Oder sehr viel in meinem Kopf machen. Da muss man, glaube ich, schon sehr stabil im Mindset sein, um zu sagen, okay, ich lege mich da hin und es funktioniert alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Egal, ob ich das jetzt gestern geändert habe oder vor zwei Jahren. Das finde ich schon auch eine taffe Nummer. Da muss man schon bereit sein und Mut haben, das dann auch wirklich so umzusetzen.
Der Erfolg gibt ihr am Ende recht, mit Platz 3 in diesem Fall. Mal gucken, wie das dann in den nächsten Wettkämpfen so sein wird bei ihr, aber nun gut, dieses Mal ist es auf jeden Fall gut gegangen. Bei den Männern in der vergleichbaren Klasse war die beste Platzierung übrigens ein 8. Platz von Lennart Volkert. Neil, du warst olympisch auch dabei. Hier wurde aus meiner Sicht jetzt mal ganz schön wild losgelegt vom deutschen Team mit direkt 4 Medaillen an Tag 1. Kennst du das auch so von Olympia? Du warst ja schon ein paar Mal auch dabei. Mhm. Oder ist das jetzt irgendwie schon ein bisschen außergewöhnlich, dass es direkt mit so einem Medaillenregen, nenne ich es jetzt mal, losgeht?
Also tatsächlich jetzt hier in Cortina, die erste Medaille bei den Olympischen Spielen war tatsächlich auch in der Abfahrt bei Ski Alpin. Das ist eigentlich wirklich ein schöner Vergleich gewesen mit Emma Eicher, die da olympisch die erste Silbermedaille geholt hatte und heute jetzt die erste Goldmedaille mit Annalena. Das war schon schön, und in der gleichen Kulisse, an der gleichen Stelle. Ich durfte tatsächlich beide miterleben. Ich bin nicht immer überall an der Strecke, aber diese beiden
so.
Rennen, ja, tatsächlich. Aber ich habe bei Ski Alpin immer nur die Abfahrt gesehen, beides Mal. Und es war schon sehr, sehr cool. Und dann muss ich schon sagen, dass jetzt hier bei den Paralympics die Stimmung schon sehr gut ist und das Team als Ganzes einfach total Lust hat, jeden Einzelnen zu feiern. Und Annalena hat heute ihren Moment, ihren hoffentlich ersten, und ich hoffe, es folgen noch weitere Momente gehabt, aber alle feiern mit, und das ist total schön. Und Christian war auch mit dabei als Snowboarder, aber es ist so ein Team, und das ist schon sehr, sehr cool.
Die waren nicht nur das Paraski-Alpin-Team war mit an der Strecke auch, um anzufeuern, obwohl die teilweise erst in 2-3 Tagen ihre ersten Wettkämpfe haben, sondern auch eben hier im Deutschen Haus waren auch sehr viele. Ich glaube, nicht alle, aber doch sehr viele waren da, um da einfach gemeinsam da zu sein. Und
genau.
Das ist übrigens ja auch die Chance, ne? Hier ist quasi Athletinnen und Athleten zum Anfassen. Also Ja, aber damit reicht es auch mit der Werbung.
Genau, und was noch ein Insight vielleicht, und das war olympisch schon so, dass und ich glaube, deswegen kommen dieses Ski-Alpin-Team zukünftig fast auch jeden Tag, weil hier gibt es gutes Essen und es ist nochmal ein bisschen ausgewogener als im Dorf selber. Dass die Athleten, das haben auch die olympischen Athleten so gesagt, dass das Essen ist total in Ordnung in der Kantine, aber es gibt früh, mittags und abends immer das Gleiche und das ist eben eine Großküche, die da im Dorf, also im olympischen und paralympischen Dorf da angeboten werden muss. Und hier bei uns im Deutschen Haus, da wird ein bisschen individueller sozusagen gekocht in kleineren Massen.
Kann ich nur bestätigen. Der Tag war da aber noch nicht zu Ende. Es gab noch Para-Eishockey.
Stimmt.
China gegen Deutschland. Deutschland also gegen einen der Favoriten, gegen den sie bei der WM, wo sie sich qualifiziert haben im letzten Jahr, mit 0-8 verloren hatten. Das sollte eigentlich laut Trainer und Mannschaft auf gar keinen Fall nochmal so passieren. Endergebnis 0-12. Wir hören nochmal den Fahnenträger Jörg Wedde.
Jörg Wedde mit 60, der älteste Spieler 2006 dabei gewesen. Es gab ein Dutzend gegen euch. Was ist dein Eindruck von der Partie?
Das Ergebnis lasse ich mal einfach so stehen, wie es ist. Also es war erwartet, dass China uns das ein oder andere einschenkt. Es waren ein paar komische Tore dabei, also so Abpraller oder so hinten rein. Die kommen vor, da kannst du nichts gegen machen. Aber ansonsten haben wir versucht, das umzusetzen, was wir trainiert haben und das, was wir in den Spielen brauchen, wo die Gegner kommen, mit denen wir auf einem Level stehen und wo wir uns dran entwickeln wollen, wo wir weitergehen wollen.
Das also seine Meinung zu diesem Spiel. Danke übrigens an dieser Stelle nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die unter anderem uns mit diesen ganzen Sprachnachrichten versorgen und durch die wir da immer so schnell drankommen. Eine Niederlage war ja erwartet worden. 12 Gegentore, bei keinem eigenen Tor. Das ist irgendwie schon bitter, wenn man das mal so aus der Ferne sieht.
Ja.
Findest du machst ja auch selbst Sport oder kriegst auch Sport mit, viel auch, wie gesagt, jetzt olympisch, paralympisch. Fällt sowas unter den Mund abputzen und weitermachen? Oder glaubst du, sowas kann auch einen Einfluss haben auf die Psyche, wenn man da so im ersten Spiel so eine Packung bekommt?
Ehrlicherweise, glaube ich, hängt es ein bisschen von den Erwartungshaltungen ab. Und ich glaube, die Jungs, die sind total gut drauf, die haben total Bock auf dieses Turnier und die sind erstmal total happy damit, dabei zu sein und dieses Turnier mitspielen zu dürfen. Also bei den Paralympics zu sein, ist es 20 Jahre her, dass sie das letzte Mal dabei waren. Das ist einfach schon ein Riesending. Und die nehmen alles mit, was sie können. Und natürlich sind die nicht happy mit so einer Niederlage, aber ich glaube, die kriegen das ganz gut hin, das Thema abzuhaken und da mit sehr viel positivem Mindset in die nächsten Spiele zu gehen, weil die haben sie und sie können da super viel draus machen und sie können einfach super viel auch mitnehmen aus dem Ganzen. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt ein Knick irgendwie in der Motivation ist, sondern dass sie das schon auch nochmal pusht, da jetzt für die nächsten Spiele nochmal alles reinzuhauen.
Ich glaube auch, sie können es einordnen vor allen Dingen. Also haben wir jetzt auch nicht damit gerechnet, auf einmal gegen China zu gewinnen. Das Turnier dauert ja auch noch an. Es gibt die nächste Chance am Montag gegen die USA. Das wird nicht viel leichter. Auch ein Mitfavorit auf den Titel. Kapitän Malte Bredl hat gesagt, dass sie vielleicht sogar noch stärker sind als die Chinesen. Vielleicht sind ja die Fans ein Faktor. Das hat er dazu gesagt.
Also ich glaube, so während des Spiels hat man das wenig mitbekommen. Aber dann, wenn diese Situation kam bei einem Konter, hat man schon gemerkt, dass die Leute einfach mitgehen, dass wir einfach die Chancen wirklich nutzen müssen. Und dann rasten die Leute aus und das hat einfach so viel Spaß gemacht und klar, das pusht uns und wir freuen uns auf die nächsten Spiele.
Ja, also wir drücken natürlich die Daumen für das nächste Spiel der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Neil, Stichwort Spiele in Europa und Fans, also Stichwort Fans muss man deswegen eigentlich sagen, eine Sache, die ja auf jeden Fall ja ein Faktor sein kann, ne? Ob jetzt Ratschen im Ziel bei Ski-Alpin nicht erlaubt sind oder wie Malte gesagt hat, man vielleicht gar nicht jetzt immer die Fans mitbekommt, aber doch ja dann auch, wer mal guckt oder mal weiß, sie sind da, das macht schon einen Unterschied, ne?
Ja, total. Also ich glaube, manchmal macht es schon auch was mit der Aufregung. Ich glaube, dass der ein oder andere Athlet auch aufgeregter ist, wenn er weiß, dass die eigene Familie im Publikum sitzt und das dann auch ein bisschen was mit dem Puls macht und man eher das gewohnt ist, dass sie nicht dabei sind und man in dem Fall, wenn sie dabei sind, nochmal mehr zeigen will, was man eigentlich kann. Auf der anderen Seite pusht es einen natürlich total positiv, weil man sich denkt, jetzt ist der Moment und Spiele in Europa und dann die Möglichkeit zu haben, Familie, Freunde, Verwandte mit dabei zu haben, das hat man nicht so oft und als aktiver Athlet hat man das bei Paralympischen Spielen einfach auch nur alle 4 Jahre und das ist wirklich alles andere als selbstverständlich, dass man dann den Moment auch erwischt, dass gerade die Spiele auf dem eigenen Kontinent stattfinden.
Das werden sich hoffentlich auch morgen wieder viele Fans denken, beziehungsweise jetzt ist mir das natürlich schon passiert. Heute werden das viele Klassiker. Fans denken, denn wir zeichnen ja immer am Abend davor, wir wollen euch noch wissen lassen, was heute so ansteht an diesem Sonntag. Biathlon, 12,5 Kilometer, sitzende, stehende, seheingeschränkte Klasse, individual heißt es dann, also Einzel. Viele deutsche Beteiligungen, um 10 Uhr geht es da los, also gerne einschalten, Daumen drücken. Gibt es vor allen Dingen ja in den Streams bei ARD und ZDF und sonst, wie gesagt, die Social-Kanäle liefern da auch immer was zu. Und Snowboard Cross sind die Finals mit Christian Schmid. Ab 11 Uhr geht es da los. Er startet von Platz 9 ins Viertelfinale. Er hat mir eben noch gesagt, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen, dass Platz 1, 8, 9 und 16 in seinem Viertelfinale sind. Das ist dann diese Konstellation, die quasi die nächsten Halbfinalpersonen ausfährt. Und dann meinte er ja, Platz 1 ist natürlich irgendwie schon weg, aber Platz 8 kann er sich halt vielleicht krallen. Und da drücken wir natürlich die Daumen. In diesem Sinne, Neil, danke, dass du Gast warst heute. Ich denke mal, dich werden wir nochmal in den nächsten Tagen nochmal begrüßen dürfen.
Ich bin noch ein bisschen hier.
Ja, wir sind beide noch ein bisschen hier.
Richtig, genau.
Und in diesem Sinne machen wir aber jetzt mal die Mikros aus und sagen Tschüss und Ciao.
Ciao.